ARD. Überrascht von der Zukunft. Die Autoindustrie ist in einer Krise.
Gewalt und Folter in einem bayerischen Gefängnis. Wir berichten über die aktuellen Vorwürfe.
100 Jahre Weltspartag. Wie kann man eigentlich schon im Kindesalter sparen?
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Schönen guten Morgen. Heute mit Marlies Schaum und mit Nina Häuser.
Jawohl, an diesem Mittwoch, 30. Oktober. Schön, dass ihr da seid.
So, legen wir mal direkt los. Also, wir haben gelernt inzwischen, dass wenn man eine Batterie in so ein Auto einbaut, dann braucht man dafür weniger Leute, als wenn man einen Verbrennermotor einbaut. Und deswegen ist es wohl leider so, dass in den vergangenen Jahren schon Menschen ihre Jobs in der Autobranche verloren haben. Und deswegen werden in den kommenden Jahren auch noch sehr viel mehr Menschen ihre Jobs dort verlieren. Da kam nämlich gestern eine aktuelle Studie raus, deshalb sprechen wir drüber. Also, laut dieser Studie werden wohl in den kommenden 10 Jahren im Schnitt jedes Jahr 11.500 Menschen ihre Jobs verlieren. Also das sind Menschen, die bis jetzt in der Autobranche gearbeitet haben und dann da eben nicht mehr gebraucht werden.
11.500 Menschen, das muss man sich mal vorstellen. Das ist pro Jahr eine Kleinstadt, die arbeitslos wird. Und das, weil wir vom Verbrenner auf die E-Autos umsteigen. Politisch ist das so gewollt und aus Klimaschutzgründen auch nötig, aber eben mit großen persönlichen Verlusten für viele, die da bis jetzt arbeiten. Ob es exakt so kommen wird, das weiß man natürlich nicht. Die Studie hat das Prognos-Institut im Auftrag des Verbandes der Automobilindustrie erstellt. Aber eines steht fest, große Jobverluste wird es auf jeden Fall geben. Denn solche Jobverluste hat es immer schon gegeben, wenn Branchen umstrukturiert wurden. Das macht es für jeden Einzelnen, der da betroffen ist, natürlich nicht weniger dramatisch. Und so empfindet es auch diese Mitarbeiterin bei Ford in Köln.
Ja, die Automobilbranche, denke ich mir, ja, da habe ich schon ein bisschen Angst, dass der Job gekündigt wird. Also vielleicht jetzt eher nicht mehr in meinem Alter, aber für die Jugend und die jungen Leute.
Die meisten Jobs werden wohl in den Bereichen Maschinenbau und bei der Metallbearbeitung verloren gehen. Es wird zwar auch Jobs geben, die ganz neu entstehen, also es passiert auch jetzt schon zum Beispiel in der Elektrotechnik, in der IT, ne? Oder zum Beispiel in der Kunststoffverarbeitung. Aber auf solche Jobs kann man ja erstens nicht mal eben so umschulen und zweitens entstehen viele dieser Jobs nicht in Deutschland. Und das ist so ein Knackpunkt, warum wir jetzt hier bei 15 Minuten überhaupt so ausführlich über diese Jobverluste in der Autobranche sprechen. Denn gerade diese Branche, die Autobranche, ist nicht fit für die Zukunft. Und wenn es der aber nicht gut geht, dann geht es der deutschen Wirtschaft leider generell nicht gut.
Ja, das liegt zum einen daran, dass die Autobranche in Deutschland traditionell sehr groß ist. Da arbeiten viele. Aber dann hängen da wirtschaftlich auch noch viele andere dran. Nehmen wir mal das Beispiel Volkswagen. Die haben in Deutschland unter anderem große Produktionswerke in Wolfsburg, Kassel oder Hannover. Und diese Werke, die prägen ganze Regionen. Davon hängt also da der Wohlstand ab. Wenn VW Werke schließt, dann fallen da Jobs weg und um zu sparen, will Volkswagen die Löhne kürzen. Zum anderen hängen an den Autokonzernen viele Zulieferer. Die haben Rahmenverträge mit den Autobauern, die bestellen bei denen eine bestimmte Anzahl an Reifen oder Lenkrädern oder Schrauben oder so. Und wenn es dem Autobauer dann aber schlecht geht und er nicht mehr so viel produzieren kann, dann braucht er natürlich weniger Reifen, Lenkräder und Co. Alleine der große Autozulieferer ZF Friedrichshafen will deshalb in den kommenden 4 Jahren jeden 4. Arbeitsplatz abbauen.
Jetzt muss ich nochmal sagen, also das E-Auto an sich kann für all das jetzt ja nichts. Ne? Also wie gesagt, wenn Branchen umgebaut werden, fallen immer Jobs weg. Aber die deutschen Autobauer, die hinken dieser E-Auto-Zukunft aus unterschiedlichen Gründen aktuell auch hinterher. Also dieser Mitarbeiter von VW in Hannover, der bringt das ganz gut auf den Punkt.
Wir können ja nur überleben, wenn die E-Mobilität angenommen wird und wir diese Autos verkaufen können. Und solange das nicht passiert, es geht ja über alle Hersteller, wird es ja nicht funktionieren. Also wir sind ja alle bei diesem Thema, wo wir sagen, wir bringen unsere Stückzahlen nicht.
Die Chinesen zum Beispiel, die entwickeln E-Autos momentan schneller als wir. Die verkaufen die auch besser, auch im eigenen Land. Deshalb sind sie da nicht mehr auf uns angewiesen. Also jahrzehntelang haben zum Beispiel die großen deutschen Autokonzerne auf den asiatischen Märkten ihre Autos richtig gut verkauft. Da wurden große Gewinne gemacht. Da ist so eine gewisse Abhängigkeit entstanden. Aber jetzt kommt China eben sehr gut ohne die deutschen Autokonzerne aus.
In China gibt es viel mehr staatliche Subventionen für E-Autos, also mehr Unterstützung für die Autobauer und die Entwicklung von Batterien. Und deshalb fordert die Präsidentin des Verbandes der Autoindustrie auch, dass die Bundesregierung die sogenannten Rahmenbedingungen für die Autobauer in Deutschland verändert. Sie wünscht sich zum Beispiel mehr Freihandelsabkommen, also Abkommen mit anderen Staaten über den Handel mit Autos, bei denen dann zum Beispiel bestimmte Steuern wegfallen. Und sie wünscht sich auch, dass Energie günstiger wird für die Autobauer, damit die Produktionen nicht so viel kosten.
Es gibt übrigens eine ganz gute Hintergrunddoku der ARD. Am Beispiel VW, da sieht man diese Krise ganz gut. Heißt auch Krise bei VW, Alarmsignal für Deutschland? Und den Link zu dieser Doku, den packen wir euch in die Folgenbeschreibung. So, und bevor wir euch jetzt noch mehr News für den Tag liefern, wir hatten euch ja gefragt, ob ihr euch eigentlich überhaupt für das interessiert, was die Nachrichtenwelt mehr und mehr beschäftigt, je näher dieser Tag kommt, nämlich die Präsidentschaftswahl in den USA.
Jawohl. Kamala Harris oder
Donald Trump. Wer wird das mächtigste Land der Welt bald regieren?
Ja, danke an alle, die uns geschrieben haben.
Carsten aus Stuttgart zum Beispiel. Er hofft, dass Donald Trump verliert, weil er befürchtet, dass er die Ukraine nicht weiter unterstützen wird. Und auch Doro hat uns geschrieben.
Sie interessiert sich dafür, welche Rolle wohl der Tech-Milliardär Elon Musk bei dieser Wahl spielt. Also seine Unterstützung für Donald Trump. Doro freut sich, sagt sie, auf jeden Fall über jede Info zu dem Thema bekommt sie.
Am kommenden Mittwochmorgen ganz frisch von uns.
Unsere Kurznachrichten.
Bei DHL, da gab es gestern Probleme mit den Packstationen. Viele Kunden konnten ihre Pakete nicht abholen. Auch bei der Sendungsverfolgung hat es offensichtlich gehakt. Zu Hause sind Briefe und Pakete aber wohl, ganz normal angekommen.
In Frankreich sollen Radarfallen in Zukunft auch kontrollieren, ob man genug Abstand hält, angeschnallt ist und nicht das Handy am Ohr hat. Ein Teil der rund 4000 Radarfallen in Frankreich soll umgerüstet werden.
Die Toten Hosen, die alten Punker, bekommen heute den Staatspreis des Landes Nordrhein-Westfalen. Sie werden dafür ausgezeichnet, dass sie musikalische und menschliche Vorbilder seien und für ihr Engagement gegen Rassismus und für Menschen in Not.
Selbst als ich mit Handschellen und allem gefesselt war, haben die noch weiter auf mich eingeschlagen und auch tatsächlich ins Gesicht getreten.
Ja, das sagt ein ehemaliger Gefangener der Justizvollzugsanstalt Augsburg-Gablingen. Das sind echt heftige Vorwürfe. Laut eigener Aussage hat er einfach nur beim Gefängnisarzt gesessen und auf einen Termin bestanden, auf den er schon lange gewartet haben soll. Und daraufhin sollen die Wärter ihn eben so körperlich angegangen sein.
Diese Vorwürfe sind seit dem Wochenende öffentlich. Also es gibt noch mehr dieser Art. Zum Beispiel sollen auch andere Beamte der JVA Augsburg-Gablingen mehreren Häftlingen schwere Körperverletzungen zugeführt haben. Vor allem in den sogenannten besonders gesicherten Hafträumen. Das sind eigentlich Räume, die für extrem gewalttätige Häftlinge gedacht sind oder für Gefangene, die Selbstmordgedanken haben.
Die ehemalige Gefängnisärztin Katharina Bauer hatte schon vor ziemlich genau einem Jahr dem bayerischen Justizministerium menschenunwürdige Zustände von dort gemeldet. Sie erzählt, dass die Häftlinge da total schikaniert und teilweise ohne erkennbaren Grund in diese besonders gesicherten Zellen eingesperrt worden sein sollen. Die Toilette da war zum Teil nur ein Loch im Boden und zu trinken gab es wohl auch nicht genug, sagt sie. Außerdem durften manche Gefangene nicht mal duschen und mussten nackt auf dem Betonboden schlafen. Und das kann man sich vorstellen, hinterlässt natürlich alles Spuren. Seelische sowieso, aber auch körperliche.
Ein anderer ehemaliger Häftling, der soll auch in einer dieser besonders gesicherten Zellen eingesperrt gewesen sein. Und der beschreibt das, was er da erlebt hat, so.
Der Raum war extrem beheizt und ich habe geschwitzt und es ging mir furchtbar. Das hat keinen anderen Zweck, als jemanden psychisch fertig zu machen.
Es soll auch Gefangene gegeben haben, die wirklich aus lauter Verzweiflung mit dem Kopf gegen die Wände in der Zelle gelaufen sind. Das hat auch alles die ehemalige Anstaltsärztin in ihrer Beschwerde so geschildert. Die Anwältin der Frau, die diese Anstalt aktuell leitet, die hat die Vorwürfe aber zurückgewiesen. Sie sagt, ja, ihre Mandantin habe lediglich im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften gehandelt. Und einige dieser vorgeworfenen Misshandlungen, die sollen auch in einer Zeit passiert sein, als die jetzige Leiterin dort noch gar nicht gearbeitet hat.
Jetzt ist das natürlich ein laufendes Verfahren und es gilt für die Beschuldigten erstmal die Unschuldsvermutung. Aber es gibt ja immer wieder Kritik am Systemgefängnis und die Frage, sollte man den Gefangenen vielleicht mehr Freiheiten geben?
Thomas Galli ist einer, der sich mit solchen Fragen beschäftigt. Der ist Rechtsanwalt und hat auch selber einmal eine Justizvollzugsanstalt geleitet. Er ist der Meinung, dass wir die generelle Idee eines Gefängnisses überdenken müssten. Also zum Beispiel können Gefangene sich ja bei uns aktuell nicht aussuchen, in welcher Zelle sie eigentlich sind oder wann sie aufstehen oder zu Bett gehen sollen. Und Thomas Galli sagt, das bringe die Gefangenen in eine Art Anti-Haltung. Und so eine Haltung gegenüber uns, der Gesellschaft und allem, würden sie auch nach dem Absitzen ihrer Strafe dann mit in die Freiheit nehmen.
Er findet zum Beispiel, dass Häftlinge, die wegen Diebstahl oder Sachbeschädigung oder so im Gefängnis sitzen, dass die Möglichkeit bekommen sollten, durch reguläre Jobs außerhalb der Anstalt dieses Geld zurückzahlen zu können. Das geht mit einem 13-Euro-Tageslohnjob innerhalb der Anstalt natürlich nicht. Und er meint auch, dass eigentlich nicht nur ein Gericht über die Strafe entscheiden sollte, sondern ein Gremium. Und das sollte bestehen aus Sozialarbeitern, Seelsorgern, Psychologen, Bürgern, dem Täter und dem Opfer, wenn es denn will.
Und wenn es da Neuigkeiten gibt aus der JVA in Augsburg, da halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Wusstet ihr eigentlich, dass wir Deutschen, also wir alle, so richtig große Sparer sind? Also zumindest im internationalen Vergleich. Ja? Also von 100 verdienten Euro legen wir im Schnitt 11 beiseite, wow, um zu sparen. Ne?
Nicht schlecht.
Machen die anderen, ich glaube ich nicht. Aber egal, heute ist Weltspartag. Den gibt es heute seit 100 Jahren. Den hat man so mal erfunden, damit die Deutschen dem Geld wieder vertrauen. Lang, lang ist her, Kriege und so. Aber bis heute gibt es Sparbücher, schon von Kind und von klein an.
Ja, bei mir kam schon früher immer jemand von der Bank in die Grundschule und hat uns dann erzählt, wie toll das eigentlich ist, Geld zu seiner Bank zu bringen und da zu sparen. Ich fand aber ehrlich gesagt vor allem immer die Geschenke super, die es da gab von diesen Banken. Da gab es zum Beispiel so kleine Hamsterfiguren, so in Schlumpfgröße, die man sammeln konnte. Die fand ich richtig gut.
Ich wollte immer diese Hefte haben, diese Comics, diese Knacks-Comics mit diesen kleinen Menschlein drin. Ah ja. Hm. Ne? Also diese Werbeaktionen, die gibt es heutzutage weniger, aber ne, Sparbücher gibt es immer noch, obwohl die ja im Zeitalter von Online-Banking und Sparplänen so ein bisschen verschwinden. Aber trotzdem, klar, wenn man das will, kann man heute noch sich ein Sparbuch machen, auch für das Kind, und dann einfach nur dahin gehen in die Filiale mit Geburtsurkunde und dann kann man ein Sparbuch eröffnen. Es gibt allerdings, wisst ihr alle, inzwischen recht wenig Zinsen.
Ja. Also, viele Eltern drücken ihren Kindern ja auch einfach Taschengeld in die Hand oder in die Spardose. Und egal in welchem Alter man das macht und egal wie viel das ist, die meisten Kinder finden das schon toll, Geld zu haben und selber zu bestimmen, wofür das ausgegeben wird. Leonard, Fünftklässler aus Duisburg, macht es zum Beispiel so.
Ich bekomme pro Woche 3,50 Euro. Ich spare das. Ich tue das in meine Spardose und wenn die dann voll ist, so 100 Euro, dann bringe ich das zur Bank und tue es auf mein Konto.
Ach guck mal, der hat schon ein richtiges Konto, kein Sparbuch mehr. Ist ja sehr diszipliniert von ihm. Man könnte auch einfach zum Kiosk gehen und es für Süßes ausgeben, aber egal, Kinder dürfen ja mit Taschengeld machen, was sie wollen. Aber es ist generell wichtig, egal wo dieses Taschengeld aufbewahrt wird, Sparbuch, Dose oder einfach nur so in die Hosentasche, es ist wichtig, dass man dadurch den Umgang mit Geld lernt, ne, und so einen Bezug dazu bekommt. Das findet auch Christina Blatt. Sie arbeitet bei der Erziehungsberatungsstelle Bad Homburg.
Ich finde, so ein ganz wichtiger Aspekt, den man noch erwähnen sollte, ist auch, dass die Kinder durch das Taschengeld einfach auch unabhängiger werden und so ein bisschen auf dem Weg in die Selbstständigkeit begleitet werden, wenn sie halt eben nicht für alles, was sie sich kaufen möchten, nochmal nachfragen müssen, darf ich das haben, oder da ganz lange rumbetteln müssen, bis sie jemanden erweicht haben.
Und egal, ob es die Süßigkeiten am Kiosk sind oder vielleicht auch Computerspiele. Also natürlich kann man sein Taschengeld auch in virtuelle Welten stecken, in virtuelle Fußballmannschaften zum Beispiel oder in irgendwelche Actionhelden.
Bei diesen Computerspielen ist aber ein wichtiges Stichwort, dass man den Kindern klar macht, dass da bei diesen In-App-Käufen tatsächlich echtes Geld verloren geht. Und deswegen ist es, glaube ich, auch bei kleinen Kindern gut, denen wirklich bares Taschengeld in die Hand zu geben, wo sie dann auch sehen, so viel habe ich noch und das bleibt mir noch übrig. Und da eher weniger jetzt so virtuelles Geld wie Handyguthaben oder sowas zu nehmen.
Ja, ich habe das ja als Kind ehrlich gesagt auch nie verstanden, wenn ich so gerne irgendein Spielzeug haben wollte und meine Eltern gesagt haben, oh, da haben wir leider gerade kein Geld für. Und dabei war die Bank direkt gegenüber von dem besten Spielzeuggeschäft in ganz Dortmund, wo ich gewohnt habe. Das ist als Kind einfach nicht so nachvollziehbar, dieses Geld, das man nicht in der Hand hält.
Und das auf Knopfdruck eigentlich nur aus der Mauer so rauskommt.
Richtig,
ne?
Ja, praktisch.
Schauen wir nochmal ganz kurz, was wir alle machen können, ne, für Kinder, die vielleicht über ein bisschen mehr Taschengeld inzwischen verfügen, ne, oder wenn man nicht möchte, dass Kind so viel Bargeld zu Hause hat. Also klassisches Sparbuch gibt es noch, habe ich gesagt, aber da bekommt man ja wenig Zinsen. Mittlerweile richtig wenig, also im Durchschnitt sogar nur zwischen 0,1 und 0,5%. Aber klar habt ihr den Vorteil, man kann jederzeit hingehen, ne, Sparbuch zücken und sehen, was man da so hat. Und es gibt auch so Banken, die werben mit extra Kinderkonten, habe ich gesehen. Ne? Da kann man dann so ein Auszahlungslimit setzen, nenne ich es mal.
Und dann gibt es auch noch die sogenannten Festgeldkonten. Da legt man einen bestimmten Zeitraum fest, in dem man nicht über das Geld verfügen kann. Das gibt dann aber auch deutlich mehr Zinsen als beim klassischen Sparbuch zum Beispiel. Und dann gibt es noch das sogenannte Bildungssparen. Da zahlt man auf ein Konto ein, was dann mit Ausbildungs- oder Studienbeginn bereitsteht. Da ist man auch mit dem Zeitpunkt der Auszahlung ein bisschen flexibler.
Also ran an die Sparschweine. Und zum Schluss haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch, nämlich Kaffee extra schwarz.
Ja, können wahrscheinlich viele von euch heute früh ganz gut gebrauchen, in flüssiger Form.
Aber im Podcast Kaffee extra schwarz, da hört ihr den Autor und Psychologen Ahmad Mansour und den Journalisten Oliver Meyer-Rüth. Die haben beide einen relativ speziellen Blick auf Deutschland, sage ich mal. Also die sind beide geprägt von einer Zeit, die sie mal in Israel gelebt haben. Ja, und schlichtweg auch von der Tatsache, dass sie zwei mittelalte weiße Männer sind.
Ja, und in ihrem Podcast Kaffee extra schwarz, da reden, sticheln, analysieren, provozieren und streiten die beiden über das, was Deutschland gerade bewegt. Eine neue Folge gibt's seit gestern in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
Also ran an den Kaffee, ran an den Tag.
Jawohl, und ran an die Sparbücher. Wir sind Marlies Schaum und Nina Häuser und raus für heute.
Schönen Tag euch. Tschüss. Tschüss.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.